Kulturmanagement aktuell. Der Podcast aus Ludwigsburg.
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge Kulturmanagement aktuell. Der Podcast für KulturmanagerInnen und die, die es werden wollen. In unserer neuen Folge geht es um die Symbiose aus Kunst und künstlicher Intelligenz. Diese soll zu künstlerischer Intelligenz werden. Tatsächlich gibt es bereits einige Ansätze in allen Sparten der Kunst, die im Begriff sind, die natürliche Kreativität des Menschen durch künstliche Intelligenz zu optimieren, wenn nicht gar zu ersetzen. Die klassische Frage nach dem Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit hat sich daher zur Frage nach dem Kunstwerk im Zeitalter der künstlichen Intelligenz gesteigert. Auf diese Punkte wird heute Professor Thomas Knuppen, stellvertretender Leiter am Institut für Kulturmanagement, näher eingehen.
Kunst und künstliche Intelligenz. Ein Gespenst geht um in der Welt, das Gespenst des Algorithmus. Der Algorithmus ist die DNA der postmodernen Gesellschaft. Regelt die Desoxyribonukleinsäure die Produktion und Reproduktion der biologischen Zellen und ihres Zusammenspiels, so der Algorithmus die Organisation der Daten mittels Digitalisierung. Die Steuerung von Prozessen über elektronische Daten und nichts anderes heißt Digitalisierung, bestimmt mit gewaltigem Innovationsdruck die wirtschaftlichen Produktions- und Verteilungsmechanismen und sie dringt zunehmend in alle Lebensbereiche des Menschen ein. Auch da, wo man es nicht wahrnimmt, wirkt im Hintergrund immer ein Algorithmus und sei es nur in Form von Satelliten, die das Geschehen auf der Welt stets im Blick haben. Die Steigerung des Algorithmus ist die künstliche Intelligenz. Sie stellt nicht nur eine ausreichend detaillierte und systematische Handlungsanweisung für die Lösung eines mathematischen Problems dar, so die einschlägige Definition von Algorithmus, sondern zeichnet sich durch die Fähigkeit zur Selbstoptimierung, das heißt eigenständiger Lernfähigkeit aus. Intelligent sind künstliche Systeme dann, wenn sie in der Lage sind, ihre Umgebung zu analysieren und mit einem gewissen Grad an Autonomie spezifische Ziele zu erreichen. Also nicht nur eingeübte Fragen elektromechanisch, gleichsam stereotyp automatisch zu beantworten, sondern auch komplexe Zusammenhänge zu erfassen und sie originell, also in unerwarteter, sprich kreativer Form zu lösen. Wenn Algorithmen und ihre Steigerung in Form von künstlicher Intelligenz dabei sind, die gesamte ökonomische und soziale Welt zu durchdringen, dann müssen sie unweigerlich auch das System von Kunst und Kultur berühren und nachhaltig verändern. Zu großen Teilen haben sie das bereits getan, denn weder Bücher noch Musikaufnahmen noch Fotografie und Film, Design und Architektur sind mehr denkbar, ohne dass an irgendeiner Stelle des Produktions-, Vertriebs- oder Rezeptionsweges digitale Steuerungsprozesse eingreifen. Mittlerweile geht es aber um mehr. Künstliche Intelligenz soll zu künstlerischer Intelligenz werden. Und tatsächlich gibt es bereits einige Ansätze in allen Sparten der Kunst, die im Begriff sind, die natürliche Kreativität des Menschen durch künstliche Intelligenz zu optimieren, wenn nicht gar zu ersetzen. Die klassische Frage nach dem Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit hat sich daher zur Frage nach dem Kunstwerk im Zeitalter der künstlichen Intelligenz gesteigert. Um nur einige Beispiele zu nennen. Die Deutsche Telekom nahm das Beethoven-Jubiläum 2020 zum Anlass, dessen nur in Skizzen angedachte 10. Sinfonie mittels KI zu vollenden. Zuvor schon hatten das Ars Electronica Future Lab in Linz die unvollendete 10. Sinfonie von Gustav Mahler und der chinesische Konzern Huawei Schuberts 8. Sinfonie, gleichfalls unvollendet, fertigstellen und zur Aufführung bringen lassen. Das Publikum zeigte sich in den Konzerten von den Resultaten recht angetan. Vielleicht spürte es auch, dass von da eine neue Epoche ausging und es sagen konnte, wir sind dabei gewesen. So spektakulär diese Aktionen waren, die Komponisten konnten sich nicht dagegen wehren. und es ist fraglich, ob sie damit einverstanden gewesen wären. Doch auch aktive, anerkannte Musiker erkennen den Reiz, der in der neuen Technologie steckt. So ließ die Jazzlegende Herbie Hancock seine Art zu spielen und zu komponieren durch ein Computerprogramm analysieren. Noch ist das System im Lernmodus. Was Hancock bisher aber an KI-erzeugter Musik gehört hat, sei besser gewesen, als er gedacht hatte. Zitat: Ich würde natürlich nicht sagen, dass es das Tollste war, was ich je gehört habe. Aber für einen durchschnittlichen Popsong ist es okay. Wie umfassend der digitale Zugriff zumindest auf die tonale Musik sich mittlerweile gestaltet, belegt das Datenbankprojekt der beiden amerikanischen Programmierer Damien Real und Noah Rubin. Mit ihrem Algorithmus haben sie jede nur denkbare Melodie, die sich aus den 12 Tönen einer Oktave komponieren lässt, generiert und gespeichert. Herausgekommen sind 68 Milliarden Melodien, die sie nun als fertigen Datensatz auf ihrer Webseite allthemusic.info allen Nutzern rechtefrei bereitstellen. Was in der Musik möglich ist, lässt sich grundsätzlich auch in der bildenden Kunst bewerkstelligen. Das bisher bekannteste Beispiel dafür ist das Porträt von Edmund Bellamy von 2018. Es wurde von dem Pariser Kollektiv Obvious auf der Basis von 15.000 eingespeisten Porträts mit Hilfe zweier gekoppelter Algorithmen erstellt und bei Christie's in New York am 25. Oktober 2018 für das 45-fache des Schätzpreises, nämlich für 432.500 US-Dollar, versteigert. Auch hier dürfte die Sensation im Verein mit Unsummen vagabundierender Geldreserven den Hammerpreis in die Höhe getrieben haben. Mag es dabei gelungen sein, künstlich ein neues Bildnis in einem anerkannten Stil zu produzieren, wie dies auch einem handwerklich begabten Fälscher möglich gewesen wäre, so ist die Filmindustrie dabei, selbst Tote wieder zum Leben zu erwecken. Denn die amerikanische Produktionsfirma Magic City Films gab bekannt, den 1955 bei einem Autounfall ums Leben gekommenen James Dean für ihren nächsten Film Finding Jack als Hauptdarsteller gecastet zu haben. Mittels 3D-Computergrafik soll aus Archivmaterial und Fotos ein Wiedergänger der Filmikone für ein Vietnam-Action-Drama erstehen. Angesichts solch wundersamer Interventionen erscheint der Einsatz künstlicher Intelligenz zur Verfertigung von Bestsellern fast schon wie eine Meldung aus grauer Vorzeit. Die Technik dafür wurde auf der Frankfurter Buchmesse 2019 in Form eines Wettbewerbs für geeignete Ausgangstexte vorgestellt. Ausgelobt hatte ihn das Hamburger Unternehmen Qualifikation, das anschließend gleich selbst den Preis als Content-Start-up des Jahres 2019 entgegennehmen konnte. Die Firma hatte mit Lisa einen Algorithmus zur Analyse von Texten und darauf aufbauend zur Vorhersage von Bucherfolgen entwickelt. Um den Algorithmus zu schulen, wurden den eigenen Angaben zufolge 10.000 Texte und die erreichten Verkaufszahlen eingegeben. Mittlerweile soll das System eine Treffergenauigkeit von 78% erreichen. Der Buchhandel verlockt bereits. Mehr Qualität auf dem Buchmarkt, weniger enttäuschte Leser und weniger abgelehnte Bestseller-Autoren könnte die Vision für die nahe Zukunft lauten, wenn die Bestseller-DNA zum Einsatz kommt. Noch mögen die Resultate die Kritiker nicht recht überzeugen. Die Wege sind jedoch vorgezeichnet. Der Einsatz computergenerierter Bilder, Texte und Töne ist bereits heute so weit fortgeschritten und im Alltag präsent, dass es naiv wäre, sie als bloße Spielerei abzutun und sie im Hinblick auf ihre Folgen für den Kunstbegriff und das Kunstverständnis zu ignorieren. Drei Fragen tun sich dabei vorrangig auf. Zunächst: Wie gestaltet sich das Verhältnis von Mensch und Maschine in diesem Zusammenhang? Handelt es sich bei künstlicher Intelligenz lediglich um ein neues, zugegeben revolutionäres Handwerkszeug, das wie einst die Fotografie das Ensemble möglicher Instrumente radikal erweitert, das Bezugssystem zwischen Geist und Körper, Mensch und Kunst aber nicht grundsätzlich umstürzt? Oder erwächst aus der Entwicklung künstlicher Intelligenz ein neues Subjekt künstlerischen Schaffens, das in Konkurrenz zum Menschen, der bislang als exklusiver Kreator von Kunst galt, tritt. Prüfstein dürfte dafür sein, wie Kreativität in diesem Kontext zu definieren ist und ob künstliche Intelligenz dazu prinzipiell in der Lage ist. Aus der Antwort darauf ergibt sich als weitere Frage, was angesichts der neuen Gegebenheiten zukünftig als Kunst zu definieren ist. Nicht jede kreative und schon gar nicht jede ästhetische Hervorbringung erhebt schließlich den Anspruch, Kunst zu sein. Umgekehrt ergibt sich die Bestimmung von Kunst nicht automatisch aus einem Set von Kriterien, die an ästhetische Hervorbringungen angelegt werden können. Und daran knüpft sich das dritte Problem. Welche Instanzen über Kunst oder Nicht-Kunst zu entscheiden haben? Sind es die alten Gatekeeper oder die neuen Influencer? Regelt es der Diskurs oder das soziale Kunstsystem? Und wie verbindlich sind die Entscheidungen? Können sie es überhaupt noch sein und für wen überhaupt? Diese Fragen sind keineswegs neu. Sie stellen sich aber in neuer Form, da sich die Koordinaten markant verschieben. Eindeutige, gar endgültige Antworten sind nicht zu erwarten, da die Fragen in den althergebrachten Verhältnissen nicht abschließend zu lösen waren. Einige Grundüberlegungen lassen sich aber anstellen. Zunächst zum Verhältnis von Mensch und Maschine. Mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz hat sich das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine grundsätzlich gewandelt. Zwar mag hinter jeder Maschine noch immer ein Mensch stecken, doch hat die Maschine mittlerweile eine Eigendynamik, nämlich die Fähigkeit zum selbstständigen Lernen entwickelt, die sie vom willfährigen Handwerkszeug zum Gegenüber gemacht hat. Dies kommt auch in der Sprache zum Ausdruck. Autonomes Fahren bedeutet ja nicht, dass der Fahrer oder die Fahrerin, sondern dass das Fahrzeug autonom wird. Die Fahrerinnen können sich derweil um anderes kümmern. Die Frage aber ist, wie weit diese Autonomie geht oder gehen kann. Das Spektrum der Vorstellungen schwankt zwischen Grenzziehung derart, dass die Maschine immer eine Maschine ohne die Fähigkeit zur Entwicklung eines eigenen Bewusstseins und damit eines eigenen Willens bleiben wird. Und Dystopien, wie sie in der Literatur beispielhaft in Mary Shelleys bereits 1818 publiziertem Roman Frankenstein or the Modern Prometheus und in Filmen wie Blade Runner von Ridley Scott und seiner Fortsetzung Blade Runner 2049 aufleuchten. Die Pointe könnte dabei sein, dass im Kern beide Positionen gleichzeitig zutreffen, je nachdem, ob das Problem ontologisch oder funktional betrachtet wird. Wie jüngst bekannt gewordene Genexperimente in China zeigen, wo es gelang, Affen zu klonen und dies theoretisch auch für Menschen als möglich angesehen wird, ist es bereits heute gleichsam Standard, intelligente Wesen zu designen. Der Prozess erfolgt freilich nicht aus dem Nichts, sondern baut auf lebenden Zellen als Resultat der biologischen Evolution auf. Dies unterscheidet biogenetische und neurobiologische Prozesse grundsätzlich von Entwicklungen im Bereich der Informatik. Diese kategoriale Trennung wird allerdings zweifelhaft oder gar hinfällig, wenn Systeme künstlicher Intelligenz mit dem Gehirn als Systeme natürlicher Intelligenz gekoppelt werden. Wenn dies substanziell geschieht, woran auf längerer Sicht kaum gezweifelt werden kann, hat dies gewiss Folgen für das Selbstverständnis des Menschen. Gleichwohl wird es sich ontologisch weiterhin um ein Wesen natürlicher Intelligenz handeln. In funktionaler Betrachtung sieht die Sache ganz anders aus. Hier geht es nicht um ein Selbstverständnis, sondern um die Lösung von konkreten Problemen. Die Frage lautet daher, gelingt es der KI besser, das heißt umfassender, zuverlässiger und schneller als natürlicher Intelligenz, Probleme zu erkennen, zu klassifizieren und einer angemessenen Lösung zuzuführen? Für viele Aufgabenfelder im täglichen Leben, in der Steuerung von Technik und Wirtschaft und besonders markant in der Medizin, weil es hier buchstäblich um Leben und Tod geht, dürfte dies keine Frage mehr sein. Doch lässt sich das auch für die Kunst behaupten? Der Prüfstein dafür ist das Verständnis von Invention und Kreativität. Kunst muss, wenn sie Kunst sein will, nach dem über ein halbes Jahrtausend im okzidentalen Raum entwickelnden Verständnis immer neu sein. Sie muss dem bereits Vorhandenen etwas substanziell Neues hinzufügen, andernfalls gilt sie als epigonal. Sie muss also immer etwas erfinden und dazu braucht es Kreativität. Was aber bedeutet Kreativität? Wie äußert sie sich und wie kommt sie zustande? Kreativität, so viel ist zunächst festzuhalten, ist nicht ein Phänomen, das sich auf die Kunst beschränkt. Ihrer bedarf es jederzeit und überall. Und ihre Funktion besteht eben darin, angemessene Lösungen für konkrete Probleme zu finden. Etwa die richtigen Worte für die Übertragung eines Textes in eine andere Sprache. Lange Zeit brauchte es dafür den Menschen, seine Sprachbegabung und seine sprachliche Kreativität. Mittlerweile leistet dies KI für viele Kontexte recht gut. Für den Alltag besitzt KI also genug Kreativität, um jeweils neu zusammengesetzte Texte adäquat zu übertragen. Reicht es auch für Kunstwerke? Gibt es also einen kategorialen Unterschied zum Kreativitätsverständnis in der Kunst? Ja, wenn man sich die Setzung von Ed Reinhardt anschließt, Kunst ist Kunst als Kunst und alles andere ist etwas anderes. Nein, wenn man das Aktionsfeld von Kunst als grundsätzlich unbegrenzt betrachtet. Das heißt prinzipiell jegliche Intervention in jedem Bereich des Lebens als Kunst begreifen kann und will. Dann können sich Kunst und Leben in ihrer Erscheinung bis zur Ununterscheidbarkeit vermischen und es bedarf der Offenlegung der initialen Idee, um es als Kunst zu definieren und zu erkennen. Ist die initiale Idee im Verständnis von Kreativität dann aber etwas anderes als der Quellcode in einem Computerprogramm? Sind nicht beide zunächst ein Spiel mit Möglichkeiten der Gestaltung, die sich erst im Laufe der Durchführung des Programmes allmählich und durchaus überraschend realisieren? Was der Künstler in heuristischer Manier erkennen und entwickeln mag, gelingt der KI in rechnerischer Form in aller Regel schneller und verlässlicher. Aber zweite Frage, ist das denn Kunst? Und dritte Frage, wer bestimmt letztlich darüber, was Kunst ist und was nicht? Und ob ein durch KI hervorgebrachtes Werk als Kunstwerk anzusehen ist? Die Beantwortung dieser Frage hängt bekannterweise eben nicht vom Objekt, sondern vom Betrachter und dem Kontext der Betrachtung ab. Grundsätzlich lassen sich zumindest drei verschiedene Perspektiven unterscheiden. Die Perspektiven des Marktes, des Rechtes und des Kunstsystems. Im Falle des von Christie's 2018 versteigerten Porträts von Edmund Bellamy hat der Markt in Form eines Bietergefechts entschieden, dass das Werk als ein Kunstwerk anzusehen ist. Einen sonstigen Gebrauchswert hatte es nicht. Die materiellen Herstellungskosten waren gering. Nur die Einschätzung als Kunstwerk, die sich nicht zuletzt auf das Kriterium der künstlerischen Invention stützte und sich mit dem Moment der Einzigartigkeit verband, konnte den erzielten Preis rechtfertigen. Obwohl dergestalt kunsttheoretisch grundiert, handelte es sich dabei aber im Kern um eine ökonomische Spekulation, da die Entscheidung darüber, ob das Werk auf Dauer die Bedeutung behält, die ihm in der Hitze des Bietergefechts zugesprochen wurde, jederzeit vom Markt revidiert werden kann. Ob er das tut, hängt auch von Diskursen jenseits des Marktes ab, worauf gleich noch einzugehen ist. Zuvor muss noch die juristische Perspektive geprüft werden. Hierfür kommen zu Verfassungs- und urheberrechtliche Überlegungen in Betracht, die allerdings an nationale Standards und Geltungsbereiche gebunden sind. Laut Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes sind Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre frei. So entschieden und allgemeingültig dieses Grundrecht auch formuliert ist, bei richterlichen Entscheidungen in konkreten Streitfällen ergibt sich die Notwendigkeit, doch zu definieren, ob es sich beim Streitobjekt um Kunst handelt, das unter das Grundrecht fällt oder nicht. Und weil die Frage, was unter Kunst zu verstehen ist, zwar in jedem Einzelfall neu verhandelt werden muss, aber nicht dem Geschmacksurteil der einzelnen Richter oder Richterinnen überlassen werden kann, hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach die Grundsätze festgelegt. Kunst im Sinne des Grundgesetzes ist demnach, Zitat, die freie schöpferische Gestaltung, in der Eindrücke, Erfahrungen, Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten Formsprache zu unmittelbarer Anschauung gebracht werden. Zitat Ende. Für unser Problem ist an dieser Definition neben der Forderung einer bestimmten Formsprache entscheidend, dass für die Bestimmung einer Hervorbringung als Kunstwerk ein Künstler oder eine Künstlerin erforderlich sind, deren persönliche Eindrücke, Erfahrungen, Erlebnisse zur Anschauung gebracht werden. Diesem Grundsatz entsprechend heißt es im Urhebergesetz folgerichtig, Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen. Algorithmen sind keine Personen. Deren autonome Schöpfungen können nach aktueller Rechtslage daher nicht als Kunstwerke angesehen werden. Inwieweit aber sind Hervorbringungen von Algorithmen autonom? Und gibt es überhaupt noch autonome Schöpfungen dergestalt, dass im Sinne der Auslegung des Bundesverfassungsgerichtes eine direkte Linie gezogen werden könnte zwischen persönlichen Eindrücken, Erfahrungen, Erlebnissen eines Künstlers, deren Umformung in einem Medium und eine daraus resultierende unmittelbare Anschaulichkeit? Sind es denn zielorientierte, individuelle Willensakte Einzelner, die dem Kunstwerk seine Funktion und Gestalt geben, wie ein romantischer Geniebegriff es suggeriert? Oder basieren gesellschaftliche Phänomene, zu denen auch die Kunst zu zählen ist, nicht auf kollektiven oder kollektiv organisierten Handlungen? Kunst ist dann im Sinne der Institutionstheorie das Ergebnis eines kollektiven Zusammenspiels von Künstlern, Galerien, Agenten, Kuratoren, Kunstkritikern, Förderern, Sammlern und Kunsteinrichtungen wie etwa Museen, die immer neue Formen der Produktion, Distribution und Konsumption hervorbringen. Diese zunächst konventionalisieren, um sie nach gegebener Zeit durch Regelbruch wieder zu dynamisieren und in neue Formen zu gießen. So betrachtet kann ein Kunstwerk, wie George Dickey formulierte, als ein Artefakt definiert werden, dem eine Person oder mehrere Personen, die im Namen einer bestimmten sozialen Institution, nämlich der Kunstwelt, handeln, den Status eines Kandidaten für Wertschöpfung zugeschrieben haben. Ob sich die Zuschreibung tatsächlich durchsetzt, hängt den Untersuchungen von Pierre Bourdieu zufolge vom Kräfteverhältnis der Akteure ab, die im kulturellen Feld agieren, wobei soziale Herkunft, kulturelles Kapital und das Bemühen um Distinktion eine wesentliche Rolle spielen. Dies alles wohlgemerkt weitgehend unabhängig von der konkreten Gestalt des ästhetischen Werkes als solchem. Diese kommunikative Konstruktion von Kunstwerken gilt noch mehr, wenn man sie wie Niklas Luhmann als Resultat sozialer Prozesse begreift, die im Laufe der Moderne infolge funktionaler Differenzierung der Gesellschaft neben den Systemen der Politik, der Wirtschaft, des Rechtes, der Religion und der Wissenschaft auch ein Kunstsystem hervorgebracht hat. Es operiert wie alle anderen gesellschaftlichen Systeme der Gesellschaft autonom und schließt sich nach außen zu seiner Umwelt ab. Ganz im Sinne Ed Reinhardts. Seine Kernfunktion besteht darin, zwischen Kunst und Nichtkunst zu unterscheiden. Das heißt, die eigene Identität zu bewahren und sich zugleich anschlussfähig zu zeigen für Prozesse in der Umwelt, die für die eigene Evolution als konstitutiv angesehen werden. Die Entwicklung künstlicher Intelligenz ist ohne Zweifel ein Prozess von außerordentlicher gesellschaftlicher Relevanz, der, wie gesehen, auch auf das künstlerische Feld einwirkt. Die Frage ist daher kaum mehr, ob das Kunstsystem die KI integriert, sondern inwieweit sie sich ihr ausliefert oder sie als intelligentes Werkzeug zu domestizieren bemüht und auch noch in der Lage ist. Letzte Frage. Was wird passieren? Die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz verschaffen, so viel sollte deutlich geworden sein, neue Möglichkeiten der Erschaffung von Kunstwerken. Sie lösen andere Formen der Schöpfung von Kunstwerken nicht gänzlich ab. Noch gilt das Riepelsche Grundgesetz, wonach kein gesellschaftlich etabliertes Instrument des Informations- und Gedankenaustauschs von anderen Instrumenten vollkommen ersetzt oder verdrängt wird. Die schon tausendfach totgesagte Malerei wird es auch weiterhin geben und die analoge Kamera wird hier und da noch ihren Dienst verrichten. Digitalisierung und Automatisierung greifen aber mit solcher Vehemenz in alle Bereiche des menschlichen Zusammenlebens ein, dass auch die Kunst davon nicht unberührt bleiben kann und wird. Der Eingriff in Prinzipien der Produktion von Kunst ist dabei einschneidender, als dies in früheren Medienrevolutionen der Fall war. Die Maschine entwickelt sich vom willfährigen Instrument zum Kreativen gegenüber, welches Lösungen offeriert, die vom Künstler angesichts unzähliger Variationsmöglichkeiten nicht vorgedacht werden können, sondern sich erst aus dem Prozessverlauf ergeben. Zwar sind solche Konstellationen durch den Einbezug von Zufallsmomenten auch bisher schon möglich gewesen und genutzt worden, doch handelte es sich dabei entweder um Konzeptentwürfe oder Prototypen. Nun aber wird der Einsatz künstlicher Intelligenz konstitutiv für die Hervorbringung von Bildern, Musiken und Texten. Was in der avantgardistischen Szene vorgedacht wurde, kann in den komplexen, arbeitsteiligen Produktionsprozessen der Musik- und Filmindustrie bereits als Standard gelten. Mit dem Einsatz der KI ändert sich der Status des Autors. Bei bisherigen technisch reproduzierten oder arbeitsteilig hergestellten Kunstwerken beglaubigten die Autoren ihre Urheberschaft durch ihre persönliche Signatur. Sie bezeugte den Originalcharakter der Arbeit. Bei digitalen Werken gibt es kein Original mehr. Ihre Substanz besteht im algorithmischen Code. Es sei denn, sie wird als NFT künstlich zum Original gemacht. Insofern war es stimmig, dass das Porträt von Edmund Bellamy mit der entsprechenden mathematischen Formel signiert wurde. Der Algorithmus wurde freilich nicht ohne vorherige Programmierung und Fütterung mit Datenmaterial tätig. Automatische, maschinelle Abläufe und menschliche Bezugsmomente ergänzten sich. Diese Mischung aus Selbstreferenzialität, das heißt Selbststeuerung entsprechend der eigenen Logik, und Fremdreferenzialität, also Einbeziehung von äußeren Faktoren der Umwelt, ist auch kennzeichnend für das Kunstsystem. Aus der Perspektive einer entwickelten KI stellt sich daher die Frage, in welchem Maße sich humanbiologische Impulse in den KI-Anwendungen niederschlagen. Zwei Entwicklungen zeichnen sich schon seit längerem ab. Der Zusammenfall von Produktion und Konsumtion in der Figur des Prosumers, am stärksten nachvollziehbar in der Welt von Instagram, und die Ersetzung des traditionell händisch operierenden Kunstproduzenten durch den Conceptioner und Kurator in einer Person. Beim Ersteren entfaltete sich eine selbstreferenzielle Bildlogik, deren Ergebnisse nicht nur technisch, sondern auch visuell hochgradig redundant sind. Bei Letzteren wird das Moment des Kreativen immer stärker von der Produktion in die Evaluation von möglichen Ideen und Installationen verlegt. Je nach Anteil und Bedeutung digitalisierter Prozesse wird man am Ende analog zu Differenzierungen in der Lebensmittelbranche womöglich zwischen Algokunst und Biokunst unterscheiden können. Während die eine das Resultat massenhafter, dabei durchaus individualisierbarer, technisch automatisierter Produktions- und Distributionsprozesse ist, bemüht sich letztere, Biotope individueller ästhetischer Welterfahrung und Selbstäußerung zu erhalten, mit und ohne Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das Kunstwerk, so die Prophezeiung, wird hybrid, multimedial und sozial werden. Denn Mensch und Computer werden mehr und mehr interagieren. Schrift und Bild, Film und Ton werden kombiniert und die Resultate werden von verschiedenen Autorinnen kreiert, bearbeitet und fortentwickelt werden. Der Kontext wird mehr und mehr über den Text entscheiden.
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, können Sie unseren Podcast gerne abonnieren, um keine weiteren spannenden Inhalte mehr zu verpassen. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.